Ja, freue mich, dass wir Fortsetzung machen können in der Predigtreihe, in der aktuellen Gottesgeschichte, deine Geschichte. Für diejenigen, die mich nicht kennen, also Vornamen habt ihr jetzt ein paar Mal gehört, Christoph Funk, ich bin Pastor hier bei Erlebt. Und ich finde diese Predigtreihe, die wir gerade haben, echt spannend, sehr cool. Also auch gerade in der Vorbereitung faszinierend. Ich mag das sowieso, so den Überblick zu haben, deswegen ist so ein Thema für mich richtig cool. Was ich auch gerne mache, wenn ich Zeit dazu habe, ist, ich lese gerne Biografien von Leuten, die mich interessieren. Und ich weiß nicht, ob du auch schon mal Biografien gelesen hast, so eine Biografie, aber was mir immer wieder auffällt ist, zumindest finde ich, wenn es eine gute Biografie ist, geht es nicht nur darum, irgendwelche Fakten von der Person darzustellen, sondern es gibt eigentlich immer Abschnitte in dem Buch, oft am Ende, aber manchmal auch zwischendrin, wo der Biograf versucht, so ein Fazit zu ziehen über das Leben dieses Menschen. Also was war typisch für diese Person? Was kennzeichnete das Leben dieser Person? Und das ist manchmal je nachdem gar nicht so einfach, aber umso cooler, wenn dann irgendwie man sagen kann, ja, bei der und der Person war irgendwie prägend, dass sie meinetwegen Leuten geholfen hat. Also Mutter Teresa, wird man sofort dran denken, ja, oder was auch immer. Eine ähnliche Frage muss sich nicht nur ein Biograf stellen, sondern im Grunde auch ein Künstler, der ein Denkmal von einer Person erstellt. Ja, also das ist dann nicht, ich schreibe das, sondern im Grunde ein Denkmal muss noch viel direkter auf den Punkt bringen, was diese Person gekennzeichnet hat. Und ihr kennt vielleicht das Denkmal von Martin Luther in Wittenberg. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Steht dort auf dem Marktplatz Martin Luther. Wir haben ja jetzt gerade das 500-jährige Jubiläum der Reformation. Und der Künstler dieses Denkmals, der hat sich auch manche Gedanken gemacht. Und ich finde, er hat das ganz gut getroffen. Wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, also wie gesagt, das ist jetzt gerade von dem Bild ein bisschen schwierig, aber dann sieht man, Martin Luther hält in seiner Hand die aufgeschlagene Bibel, und zwar die Bibel des Alten und des Neuen Testaments. Und nicht umsonst, weil wenn man was über Martin Luther weiß oder was ihn gekennzeichnet hat, dann nämlich das, dass er die Bibel ins Deutsche übersetzt hat und damit der damaligen deutschen Bevölkerung das Evangelium, das Wort Gottes, zugänglich gemacht hat. Sonst hörten sie es immer nur auf Latein in der Kirche, das verstand sowieso keiner. Er hat es übersetzt ins Deutsche und damit war sozusagen Gottes Wort wieder bei den Menschen. Also das hat der Künstler eigentlich ganz gut getroffen. Und dann sieht man unten an diesem Sockel, wo die Statue draufsteht, eine Plakette, und da steht Folgendes drauf, das ist ein Zitat aus dem Markus-Evangelium: glaubt an das Evangelium. Und das ist auch sehr, sehr typisch für Martin Luther gewesen, weil er nämlich gesagt hat, hier Leute, das Evangelium, das ist der Kern der Botschaft Gottes und das sollt ihr hören und das sollt ihr glauben. Und Martin Luther ist ein Beispiel dafür, dass Gott mit Personen, mit Menschen Geschichte schreibt. Und darum geht es eben auch, wenn wir uns Gedanken darüber machen, Gottes Geschichte, deine Geschichte. Gott schreibt mit einzelnen Personen Geschichte. Und natürlich kann man sich da und sollte man sich auch die Frage stellen, ja, was ist denn typisch für diese Person? Also die wir zum Beispiel im Alten Testament reichlich mitbekommen. Was ist typisch für die Person? Was kann man denn von ihnen lernen? Und man kann vieles von den Personen im Alten Testament, auch im Neuen Testament lernen, aber im Grunde genommen, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, können wir anhand von diesen Personen sehr viel über Gott lernen. Es geht gar nicht so sehr um die einzelnen Personen, sondern vielmehr geht es bei ihnen darum, was wir anhand von ihrem Leben über Gott lernen können. Und das ist spannend. Wir können nämlich viel erkennen von dem, wie Gott ist, anhand von dem, was er mit den Personen tut, was er zu ihnen sagt. Und mehr verstehen wir, wie Gott sein Reich baut, das zentrale Thema auch von dieser Predigtreihe, und wie er ist, wie er als Person ist. Und das ist der erste Gedanke für heute Morgen. Gott zeigt sich im Leben von Menschen. Ihr erinnert euch vielleicht, für diejenigen, die das letzte Mal da waren, beim letzten Gottesdienst, da ging es um Abraham. Abraham, dem Gott so viele coole Sachen versprochen hat und im Grunde Abraham versprochen hat, pass auf, mit dir möchte ich mein Reich bauen. Also du wirst zu einem Volk werden, dieses Volk steht unter meinem Segen. Ich verspreche dir das Land, den Ort, an dem dieses Volk leben wird. Ihr werdet ein Segen sein und ihr werdet unter meiner Herrschaft leben. Und ihr erinnert euch vielleicht auch, dass das Problem bei Abraham war, dass er keine Kinder hatte und auch keine Kinder mehr bekommen konnte, weil seine Frau viel zu alt war und er auch. Und trotzdem hat er vertraut. Und bei Abraham sehen wir, dass er lernen musste und wir das auch lernen können, dass wenn Gott Verheißungen schenkt, Versprechen schenkt, nur Gott derjenige ist, der diese Verheißung auch herbeiführen kann, der dafür sorgen kann, dass die Verheißungen sich erfüllen. Seine Aufgabe von Abraham war es, zu vertrauen und das geduldig. 25 Jahre lang hat es gedauert. Aber bei Abraham, das haben wir letztes Mal in der Predigt nicht angeguckt, denn da können wir noch mehr lernen. Wir können zum Beispiel auch lernen, dass wir Gott, so wie Abraham auch, ihm vertrauen und auch ihm gehorchen sollen, selbst dann, wenn wir Gottes Handeln nicht nachvollziehen können. Zum Beispiel, als Gott zu Abraham sagte, weißt du was, diesen Sohn, den ich dir jetzt nach 25 Jahren geschenkt habe, Isaak, möchte ich, dass du ihn mir opferst. Und obwohl Abraham völlig verwirrt war, innerlich verzweifelt, überhaupt nicht verstand, was Gott jetzt von ihm wollte, vertraute er, gehorchte er, weil er wusste, dass Gott weiß, was er tut. Und er ging bis zum Äußersten. Im letzten Moment, als er seinen Sohn opfern wollte, griff Gott ein, sagte, hey, warte, jetzt sehe ich, dass du wirklich vertraut hast und mich fürchtest. Und zwar nicht nur deshalb, weil es dir gut geht, weil ich ein Wunder in deinem Leben getan habe und dir den Sohn geschenkt habe, sondern schlicht deswegen, weil ich Gott bin. Und das ist heute genau das Gleiche. Gott ermutigt uns, ihm genauso zu vertrauen, nicht bloß dann, wenn es uns gut geht, wenn wir ihn verstehen und wenn alles, was er tut, für uns nachvollziehbar ist. Nein, sondern auch dann, wenn die Entwicklungen in unserem Leben zum Verzweifeln sind. Vielleicht, wenn wir ihn überhaupt nicht mehr verstehen. Und vielleicht ist das ja gerade so bei dir, weiß ich nicht. Vielleicht ist es so, dass du Gott einfach nicht verstehst, wie er gerade in deinem Leben handelt. Und dann können wir von Abraham lernen, vertrau ihm trotzdem. Gott weiß, was er tut. Und die Geschichte Gottes ging ja weiter. Jakob, das war der Sohn von Isaak, also quasi ein Enkel von Abraham. Dieser Jakob war eine fiese Type, habe ich mir extra bestätigen lassen, sagt man hier so. Also ein ziemlich übler Mensch. Betrüger und Schwindler. Und das hatte der echt drauf. Aber Gott erwählte genau diesen Jakob und schenkte ihm eine große Familie, materiellen Erfolg und Segen. Und an Jakob können wir lernen, dass Gott die Person nicht aufgrund ihres Verdienstes, ihres Charakters oder ihrer inneren Qualitäten erwählt, sondern einfach, weil er es will und weil er gnädig ist. Und das ist bis heute exakt genau das Gleiche. Wenn du Jesus erkannt hast, wenn du mit ihm lebst, wenn du Jesus in deinem Jesus als deinem Herrn und Erlöser folgst, dann nicht weil irgendwas in dir drin wäre, was dich dafür qualifiziert hätte, nicht weil du besser bist, nicht weil du vielleicht ein christliches Erbe in deiner Familie hast oder was auch immer, nein, einzig und allein aus Gnade. Paulus schreibt es in Epheser 2 so prägnant. Noch einmal sagt er, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ich finde, allein dieser Gedanke lässt mich staunen. Wenn ich darüber nachdenke, Herr, warum eigentlich ich? Also warum darf ich dir folgen? Warum kenne ich dich? Warum hast du mich begnadigt? Ist da irgendwas in mir? Nee, definitiv nicht. Da ist nichts in mir. Nein, schlicht und ergreifend deshalb, weil Gott es so wollte. Und das ist total befreiend. Das ist so genial. Es befreit mich von sämtlichem Leistungsdruck, dass ich irgendeinen Level halten müsste, dass Gott mich liebt. Nein, er hat mich ja nicht deswegen ausgewählt, sondern einfach, weil er es wollte. Und so ist es auch bei dir. Es ging noch weiter mit der Geschichte Gottes. Josef, das war ein Sohn von Jakob, also ein Urenkel von Abraham. Auch so ein Typ, wo man denkt, braucht man nicht unbedingt. Ein Wichtigtuer und Angeber und außerdem noch Lieblingssohn von seinem Vater und er hatte noch 11 andere Brüder. Jeder, der mal in einer ähnlichen Situation war, also einen Bruder hat, der irgendwie bevorzugt ist oder auch eine Schwester, weiß, braucht man nicht unbedingt solche Leute. Das Dumme war, der Josef ließ es auch extrem raushängen. Also der verbarg es nicht, war ihm nicht irgendwie peinlich, sondern der trug auch noch so richtig dick auf als der Oberchef seiner Brüder. Und ihr könnt euch vorstellen, die machten sich Gedanken, wie kriegen wir den aus dem Weg geschafft. Das nervt tierisch, so einen Bruder zu haben. Und sie taten es. Bei einer Gelegenheit schnappten sie ihn, schmissen in den Brunnen, verkauften ihn nach Ägypten, was im Grunde genommen das Todesurteil für ihn bedeutete, mal abgesehen davon, dass sie noch ein bisschen Geld dafür bekommen haben. Ihrem Vater erzählten sie, oh, da ist wohl ein wildes Tier gekommen, tut uns echt leid, der ist halt hinüber. Jahrelang blieb das die Story. Josef kam nach Ägypten ins Gefängnis, hält an Gott fest, lebt nach seinen Maßstäben, lernt sehr viel Demut, mit seiner Angeberei war es vorbei, aber was er konnte, war Träume deuten. Und eines Tages hatte der Pharao einen Traum, den ihm keiner deuten konnte. Josef kommt vor den Pharao, deutet ihm den Traum und wird quasi vom Pharao zur Nummer 2 über Ägypten gesetzt. Also so eine Art Superminister, ja? Finanz-, Wirtschafts-, Agrar- und Innenminister in einem. Und rettet Ägypten und ganz, ganz viele Menschen, indem er eine weise Vorratspolitik macht. Also wo es Ägypten gut geht, ganz viel Vorratshäuser anlegt und dann in einer nachfolgenden Hungersnot immer noch genug zu essen hat und das auch weitergeben kann. Das ist auch der Grund, warum seine Familie wieder zu ihm kommt und sie wieder vereint werden. Also eine Geschichte mit einem wahren Happy End. Bei Josef lernen wir, dass Gott immer die Kontrolle hat, inmitten von schwierigsten Umständen, die wir nicht verstehen. Wir sehen, dass was uns gerade im Leben passiert, eben nicht außerhalb von Gottes Einfluss oder Kontrolle ist, sondern seine Wege sind Wege der Liebe, Wege der Rettung für dich und unter Umständen auch für andere. Und genau das lesen wir auch im Neuen Testament, im Römer 8, 28, als so ein Paradevers. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das ist jetzt mal so ein Schnelldurchgang über die entsprechenden Erzväter, wie man sie auch nennt. Abraham, Isaak, Jakob. Josef gehört nicht mehr direkt dazu, aber Josef war wichtig, denn durch ihn kam diese Großfamilie, sage ich jetzt mal, nach Ägypten. Und sie lebten dort an einem absolut privilegierten Ort. Ihnen ging es gut. Josef sorgte für sie und auch nachfolgend gab es immer noch ein paar Privilegien. Und wie das so ist, wenn es einem gut geht, ich habe es heute Morgen noch gelesen, weiß nicht, ob ihr über die FARC-Rebellen mal was gehört habt, da gab es ja jetzt gerade einen Friedensvertrag und so und prompt kommt die Meldung, seit dieser Friedensvertrag gelaufen ist, werden die FARC-Frauen wieder schwanger, es gibt viel, viel mehr Geburten und so weiter. Und so ähnlich war das auch bei den Israeliten, ihnen ging es gut und sie vermehrten sich, sie wurden zu einem Volk. Und das macht uns hoffentlich hellhörig, denn das gehörte ja zu der Verheißung Gottes. Diese Großfamilie Abrahams wurde zu einem Volk in Ägypten. Aber es dauerte nicht lange, und weil die so viele wurden, dass der regierende Pharao, der Josef gar nicht mehr kannte, irgendwann sagte, das will ich nicht länger haben, das wird mir zu gefährlich, da ist die Gefahr der Überfremdung gegeben. Die sind so viele geworden, die Israeliten, und halten so eng zusammen. Wenn da jetzt ein Krieg ausbricht, dann können die sich ja alle gegen uns wenden und dann werden wir sozusagen von innen heraus bekämpft. Und er sagte, wir müssen uns was ausdenken. Und so versklavte er die Israeliten und sagte, pass mal auf, ihr könnt gerne hierbleiben, aber ihr arbeitet für mich. Er unterdrückte sie, sie mussten Fronarbeit leisten, sie mussten Bauten für ihn erstellen und letztlich sogar so, dass er sagte, die männlichen Kinder, also die Söhne, sollen getötet werden, damit die eben nicht mehr werden, sondern so eine Art Geburtenregelung auf brutale Weise. Was für eine Wendung in der Geschichte von diesem Volk Israel. Gerade noch privilegiert, sie konnten sich frei entfalten, sie sind zu einem Volk geworden nach den Verheißungen, die sie kannten, aber dann verändern sich die Machtverhältnisse und damit verändert sich auch ihr Schicksal. Sie wurden versklavt und mussten heftigste Arbeiten ausführen. Und der ein oder andere hat das auch mit seinem Leben bezahlt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Israeliten an diesem Punkt, die kannten ja Abraham, Isaak, Jakob, sie kannten die Verheißung, dass die sich zu dem Zeitpunkt oft gefragt haben, Gott, sag mal, hast du deine Verheißung vergessen? Dass du uns zu einem Volk werden lassen wolltest, dass wir unter deiner Herrschaft leben, dass du uns an ein Land führen wolltest, wo wir frei leben können, nämlich das Land Kanaan. Hast du das vergessen? Ist dir die Puste ausgegangen, jetzt wo wir in Ägypten sind? Sind wir also nur Spielball der politischen Supermächte? Hast du deine Versprechungen, Gott, hast du die vergessen? Aber Gott hatte seine Versprechen nicht vergessen. die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hatte. Und während die Israeliten noch schreien, bereitet Gott bereits ihre Rettung vor. Er beruft Mose und er bereitet diesen Mose am Königshof vor auf seine zukünftige Aufgabe, sowohl am Königshof als auch in der Wüste, damit Mose dann zurückkommt, um das Volk aus Ägypten herauszuführen. Und auf diese Geschichte wollen wir jetzt hören. Ihr dürft euch entspannt zurücklehnen. Christina wird einige Abschnitte aus dem zweiten Buch Mose vorlesen, dem Buch Exodus, also Auszug. Und genau, ihr dürft mitlesen hier vorne und die Geschichte genießen.
Exodus 3. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Aus Exodus 5. Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste mir zu Ehren ein Fest feiern kann. Wer ist dieser Herr? Antwortete der Pharao. Wieso sollte ich ihm gehorchen und das Volk der Israeliten ziehen lassen? Ich kenne diesen Herrn nicht und ich werde die Israeliten auf keinen Fall gehen lassen. Doch Aaron und Mose erwiderten, der Gott der Hebräer ist uns erschienen. Majestät, lassen Sie uns nur 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, damit wir dort dem Herrn, unserem Gott, Opfer bringen können. Sonst wird er uns mit Seuchen und Tod strafen. Mose und Aaron, was fällt euch eigentlich ein, dass ihr die Leute von ihrer Arbeit abhaltet, rief der König von Ägypten. Geht wieder an die Arbeit. Es gibt schon genug von euch hier in Ägypten und nun haltet ihr die anderen auch noch von der Arbeit ab. Da merkten die israelitischen Vorarbeiter, wie ausweglos ihre Lage war. Sie mussten weiterhin die gleiche Anzahl Ziegel abliefern. Als sie den Palast des Pharaos verließen, trafen sie Mose und Aaron, die draußen auf sie warteten. Der Herr soll euch dafür strafen, dass ihr uns beim Pharao und seinem Hofstaat in Verruf gebracht habt, beklagten sie sich. Ihr habt ihnen einen Grund geliefert, uns zu töten. Da wandte Mose sich an den Herrn. Warum tust du deinem Volk so etwas an, Herr? Fragte er. Warum hast du mich hierher gesandt? Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deine Botschaft ausgerichtet habe, behandelt er dein Volk noch viel schlechter. Und du unternimmst nichts, um dein Volk zu retten. Aus Exodus 6. Jetzt sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, sprach der Herr zu Mose. Ich werde ihn mit meiner mächtigen Hand zwingen, die Israeliten ziehen zu lassen. Ja, wenn ich ihn mit meiner mächtigen Hand zwinge, wird er sie sogar aus seinem Land jagen. Und Gott fuhr fort, ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob, als der allmächtige Gott erschienen. Aber unter meinem Namen, der Herr, habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Und ich habe auch einen Bund mit ihnen geschlossen und versprochen, ihnen das Land Kanaan zu geben, in dem sie als Fremde lebten. Ich habe das Seufzen der Israeliten gehört, die von den Ägyptern versklavt werden, und ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Richte deshalb den Israeliten aus. Ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen. Ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Ich werde euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit erhobener Hand versprochen habe, und es euch als Besitz geben. Ich bin der Herr. Aus Exodus 12. Daraufhin rief Mose die führenden Männer Israels zusammen und gab ihnen folgende Anweisung: Geht und wählt für jede Familie ein Lamm aus und schlachtet es dann als Passahopfer. Fangt das Blut von jedem Lamm in einer Schüssel auf. Nehmt dann ein Büschel Isop, taucht es in das Blut und streicht etwas davon auf den oberen Balken in die seitlichen Pfosten der Tür. Keiner von euch darf bis zum Morgen sein Haus verlassen. Dann wird der Herr durch das Land gehen, um die Erstgeburten der Ägypter zu töten. Wenn er das Blut an dem Türbalken und den Türpfosten sieht, wird der Herr an euren Häusern vorübergehen und euch verschonen. Er wird dem Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeburten zu töten. Um Mitternacht tötete der Herr alle erstgeborenen Söhne der Ägypter, angefangen vom ältesten Sohn des Pharaos, der auf seinem Thron saß, bis hin zum ältesten Sohn eines Gefangenen im Gefängnis. Auch die Erstgeborenen ihrer Tiere ließ er sterben. In dieser Nacht schreckten der Pharao, seine Minister und das ganze ägyptische Volk auf, und im ganzen Land hörte man lautes Klagen und Weinen, denn es gab kein einziges Haus, in dem nicht jemand gestorben war. Noch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen. Verschwindet, forderte er sie auf, zieht fort aus unserem Land, ihr und die anderen Israeliten. Geht und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt.
Vielen Dank. Ein längerer Text, aber eine spannende Geschichte. Ich kann es nur empfehlen, da mal reinzulesen. Das ist echt richtig, richtig cool. Gute Unterhaltungslektüre und viel mehr. Mose. Gott stellt sich Mose vor. Das ist der zweite Gedanke, an dem wir viel über Gott lernen können. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich, ganz am Anfang in dem vorgelesenen Bibeltext stellt sich Gott Mose in diesem brennenden Busch inmitten der Wüste mit seinem Namen vor. Und das ist ein merkwürdiger Name. Er sagt, ich bin, der ich bin, oder man könnte ihn auch übersetzen mit, ich bin, der ich sein werde. Und es ist deswegen so ein bisschen komisch, weil im Hebräischen sind es eigentlich nur 4 Konsonanten. Das Hebräisch hat sowieso in der Regel in der Schriftsprache nur Konsonanten. Aber das lässt halt das Wort, auch wie man es ausspricht, so ein bisschen offen. Ja, also manche Übersetzungen haben dann Yahweh als sozusagen vokalisiertes Wort. Früher war Jehova eher das, was man hatte, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es der Name, mit dem Gott sich vorstellt, und er macht etwas deutlich. Die Namen damals in der Bibel waren anders als heute, Gerd, Klaus, Günther, was weiß ich, bei uns. Die sagen nicht so viel über die Person aus, die Namen an sich. Das war damals aber anders. Ein Name sagte manchmal, das war wie so eine Zusammenfassung in so einer Biografie für die Person. Und Gott sagt mit seinem Namen etwas ganz Entscheidendes aus, nämlich: Möchtest du wissen, wer ich bin, Mose? Das ist quasi das, was er ihm so sagt. Dann schau mir zu. Sieh, was ich in Zukunft tun werde, dann wirst du wissen, welche Art Gott ich bin. Du wirst sehen, dass ich Gott bin, souverän und allmächtig und zeitlos. Und du wirst sehen, dass ihr Menschen mich nicht manipulieren könnt. Ihr könnt mich nicht für euch verfügbar machen. Ich stehe über euch, ich bin zeitlos, ich werde sein, der ich sein werde. Aber du wirst auch sehen, Mose, dass ich mich euch zu erkennen geben werde, und ich werde mich verbindlich euch zu erkennen geben. Ich werde nicht jemand sein, der heute so ist und morgen ganz anders, sondern verlässlich. Das, was ich Abraham, Isaak und Jakob zugesagt habe, das ist verlässlich, und ich werde es halten für alle Zeiten. Dieser Gott, Mose, bin ich. Und das ist etwas, was total wichtig ist für uns, wenn wir uns fragen: Gott, gibt's dich? Ich will wissen, wer du bist. Mein Leben, welche Rolle spielt das? Dann ist immer die Frage die, wenn ich Gott erkennen will, dann tue ich es daran, wie er sich selber offenbart hat. Und das ist die Maxime. Nicht das, was ich gerne hätte, sondern das, wie Gott sich selber offenbart hat. Er ist souverän, er steht über uns, er lässt sich nicht sozusagen von uns manipulieren oder mal dahin schieben oder mal dahin, sondern Gott offenbart sich selbst. Und das sagt er Mose in diesem Namen, und das ist auch für uns wichtig. Aber wir erfahren noch viel mehr über Gott. Wir erfahren nämlich, dass Gott um unsere Situation weiß und konkret in diesem Fall, dass wir versklavt sind. Erinnert ihr euch an die Botschaft, mit der Mose vor den Pharao gekommen ist? Ich finde das interessant, weil er ist ja nicht hingegangen, hat gesagt, pass mal auf, Pharao, lass das Volk frei. Hätte er ja machen können, das war ja im Grunde so die Richtung. Ja? Was er sagt ist, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste mir zu Ehren ein Fest feiern kann. Warum sollten die Israeliten in der Wüste ein Fest feiern? Das hätte er sich doch auch sparen können. Er hätte einfach sagen, lass mein Volk frei und was wir danach machen, geht dich gar nichts mehr an. Das ist doch unser Bier. Warum sagt er das? Worum geht es dabei? Für die Israeliten bedeutete das, dass sie aus Ägypten ausziehen und ein Befreiungsfest an diesem Ort feiern würden, wo Gott Mose berufen hatte. Da, wo dieser Dornbusch gebrannt hat, ganz in der Nähe an diesem Berg, da sollten die Israeliten ihrem Gott dieses Befreiungsfest feiern. Aber es ging da nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern im Kern bei dieser Sache ging es um die Frage, wem die Israeliten wirklich dienten, wem sie als Volk gehörten, oder man könnte es auch anders sagen, es ging um Anbetung. Es ging um Anbetung. Der Ort, die äußere Form, aus Ägypten raus, da ein Fest feiern und so weiter, das war alles nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist das, was Paulus im Römerbrief Kapitel 12 so gut auf den Punkt bringt, wenn es um Anbetung und Gottesdienst geht. Er schreibt Folgendes. Das, worum es geht, ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und so war es auch damals bei Israel. Es ging bei dieser Sache, mit dem Mose den Pharao konfrontiert, im Kern um die Frage, wem gehöre ich? Wem gehört dieses Volk Israel? Wem dienen wir? Wen beten wir an? Wem unterstehen wir? Unter wessen Herrschaft sind wir? Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, was hat denn das alles mit uns zu tun? Ist spannend, ist nett, aber das ist lang her und wir haben keinen Pharao, wir sind auch nicht in Ägypten, zumindest nicht, leben wir nicht da, höchstens mal zum Urlaub, aber das ist auch alles. Das Volk Israel, die Gefangenschaft in Ägypten, die Ansage Gottes an den Pharao, all das, was da passiert ist, das ist aufgeschrieben und uns übermittelt, weil es ein Abbild dafür ist, für einen viel schlimmeren, realistischen Zustand, der jeden von uns betrifft. Denn wir alle, so sagt es die Bibel, sind von Geburt an ebenfalls versklavt. Wir müssen nicht irgendeinem Pharao dienen, sondern, so sagt es die Bibel, der Sünde. Und jetzt natürlich die Frage, was ist denn damit gemeint? In Potsdam, geht euch vielleicht ähnlich, gibt es ein Budget, sozusagen so eine Art Sollerbringungsbudget für viele Ordnungsamtler, Mitarbeiter und Polizisten, nämlich möglichst viele Falschparker, Verkehrssünder und so weiter zu schnappen und die ihr Bußgeld zahlen zu lassen. Ich gehöre mit zu diesen eifrigen Beitragszahlern zu diesem Budget. Die meisten Strafzettel, glaube ich, waren bei mir wegen Falschparken. Und ihr kennt das wahrscheinlich, da steht dieses Auto, ihr hattet es eilig, musstet zum Arzt, wie auch immer, war eh alles voll, dann habt ihr da die Lücke gesehen, ihr passtet auch rein, kein Auto umgefahren, dann kommt er zurück, alles gut gelaufen, dann klebt da dieses kleine weiße Ding hinterm Scheibenwischer. Und das ist schon so, wo man denkt, nein, das ist kein Liebesbrief oder sonstiges, das ist dieser Strafzettel. Und dieser Strafzettel ist eigentlich immer gleich. Da steht das Vergehen drauf, was man sowieso nicht versteht in diesem komischen Gesetzesparagraphenzeug. Die Höhe des Bußgeldes, das versteht man, das ist relativ eindeutig. Und dann gibt es eine Bankverbindung, und wo man das Geld hinüberweisen soll. Und wenn man das tut, bekennt man sich quasi indirekt schuldig und gleichzeitig sühnt man seine Schuld. Also so läuft das in der Regel. Und bei mir führen diese Strafzettel fast immer zu der gleichen Reaktion. Ich fühle mich nämlich in der Regel überhaupt nicht schuldig, sondern eher ungerecht behandelt. Ich denke jedes Mal, warum konnte diese freundliche Politesse nicht woanders lang gehen? Warum musste die ausgerechnet hier sein? das machen doch alle, ich bin doch nicht der Einzige, warum erwischt es mich? Ich musste doch nur ganz kurz oder was auch immer. Ich zahle dann in der Regel, also bisher immer, widerwillig. Ja, also ich knirsche wirklich mit den Zähnen, wenn ich da meine Online-Überweisung tippe und habe leise die Hoffnung, dass ich nächstes Mal nicht erwischt werde oder ich wenigstens rechtzeitig dran denke, ein Parkticket zu holen oder weiß ich nicht, dass alle Mitarbeiter des Ordnungsamts krank sind oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, es ist sozusagen für mich damit irgendwie erledigt, aber ich fühle mich überhaupt nicht schuldig, überhaupt nicht, sondern eher, es nervt mich. Und für viele, glaube ich, ist Sünde so ähnlich wie Falschparken. Oft ist einem gar nicht bewusst, dass man im Halteverbot gestanden hat. Man hat einfach nicht drauf geachtet. Aber wenn man erwischt wird, dann zahlt man halt die Strafe, ärgert sich und macht eigentlich weiter wie bisher. Und ich glaube, für viele ist es auch so, wenn sie in die Kirche gehen. Kirche fühlt sich für viele so an, wie als würden sie einen Strafzettel hinter ihre Windschutzscheibe gepackt bekommen, wo sie für etwas belangt werden, wovon sie dachten, es sei okay. Tu das nicht, du darfst das nicht, verhalte dich so und so, du musst das anziehen, du musst so und so sein. Greg Gilbert, ein Theologe, schreibt Folgendes. Doch die Bibel, der Bibel zufolge ist Sünde sehr viel mehr als nur die Verletzung einer unpersönlichen, willkürlichen, himmlischen Verkehrsregel. Es ist der Bruch einer Beziehung. Mehr noch, es ist die Zurückweisung Gott gegenüber. Eine Ablehnung von Gottes Gesetz, Gottes Fürsorge, Gottes Autorität und Gottes Recht, denjenigen Anordnungen zu erteilen, denen er das Leben gab. Kurz gesagt, Sünde ist die Rebellion des Geschöpfs gegen seinen Schöpfer. Und diese Rebellion, die hat eine schreckliche Konsequenz, nämlich geistliche Gebundenheit oder man könnte auch sagen geistliche Versklavung. Ein weiteres Zitat habt ihr in eurem Programmheft. Wir lassen Gott nicht mehr unsere größte Hoffnung, unser höchstes Gut und unsere erste Liebe sein. Stattdessen versuchen wir, unser Leben dadurch im Griff zu behalten, dass wir für andere Dinge leben. Geld, Karriere, Familie, Ruhm, Liebschaften, Sex, Macht, Komfort, soziale und politische Anliegen und so weiter. Doch all das führt nur zu immer mehr Kontrollverlust und einer Form der Versklavung. Jeder Mensch muss für etwas leben. Und wenn dies nicht Gott ist, dann lassen wir uns von der Sache treiben, für die wir leben. Dafür überarbeiten wir uns, leiden grenzenlose Angst, wenn sie bedroht ist, schäumen vor Wut, wenn sie behindert wird und versinken in Verzweiflung, wenn sie uns verloren geht. Und es ist so wie bei den Israeliten und dem Pharao. Die Israeliten wollen aus der Sklaverei raus und Gott anbeten. Aber als der Pharao das erfährt, wird er wütend und packt noch einen obendrauf. Wenn wir unsere Versklavung unter die Sünde realisieren und Schritte auf Gott zugehen wollen, dann zieht die Sünde ihre Zügel an und legt noch mal einen obendrauf, sodass wir bloß nicht auf die Idee kommen, darüber weiter nachzudenken. Kennst du das aus deinem Leben? Du fängst an, dich mit dem Glauben zu beschäftigen und plötzlich fährt dein Leben Achterbahn. Du fandest es vorher schon nicht easy, aber jetzt geht's richtig zur Sache. Solche Dinge in unserem Leben verstehen wir oft nicht. Und Mose verstand das auch nicht. Das ist genau seine Reaktion. Da wandte Mose sich an den Herrn und sagt: Warum tust du deinem Volk so etwas an, Herr? Warum hast du mich hierher gesandt? Jetzt geht's mir schlechter und dem Volk auch. Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deine Botschaft ausgerichtet habe, behandelt er dein Volk noch viel schlechter und du unternimmst nichts, um dein Volk zu retten. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich kenne die Reaktion. Aber jetzt hört auf das, was Gott sagt. Gott zeigt nämlich, dass das Volk Israel gerettet werden muss. Gott antwortet Mose: Jetzt sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, sprach der Herr zu Mose. Richte deshalb den Israeliten aus. Ich bin der Herr, ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen. Seht ihr, das ist eine Grundwahrheit, eine absolute Grundwahrheit, die sich durch die gesamte Geschichte Gottes zieht, die sich durch dein Leben zieht. Hier und an anderen, vielen, vielen Stellen in der Bibel macht Gott etwas ganz Zentrales deutlich. Nicht wir retten uns. Nicht wir haben aus uns heraus die Macht, ihm zu folgen. Nicht wir besiegen den Pharao, die Sünde in uns. Nein, er muss es tun, sonst geht's nicht. Er muss uns retten. Und weißt du, was das konkret bedeutet? Egal welcher Bereich in deinem Leben, mit dem du zu kämpfen hast, wo du weißt, der ist nicht richtig, der ist nicht Gott gewollt. Es gibt drei Wege, damit umzugehen. Aber nur ein einziger führt zur echten Veränderung. Der erste Weg ist, du kannst dich schlicht mit deinem Zustand als Sklave zufrieden geben. Du arrangierst dich damit. Ist ja nicht immer alles schlecht. Haben die Israeliten hinter der Wüste auch gesagt, oh, in Ägypten, da gab es Fleisch und Knoblauch und was weiß ich nicht alles. Da wollen wir wieder hin zurück. Du kannst dich damit arrangieren. Du kannst sagen, so ist es halt. So bin ich, dann lebe ich es halt aus, ist nicht optimal. Dann bin ich halt Sklave der Sünde. Das ist der erste Weg. Und viele, 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 auch viele Christen geben sich damit zufrieden, sagen, na, passiert ja nichts, dann bleibe ich halt so. Der zweite Weg ist, du kannst dich gegen die Sklaverei auflehnen und versuchen, durch Disziplin und religiöses Leben vor der Sünde zu fliehen. Du reißt dich so richtig am Riemen, du zeigst es ihr, du kasteist dich selber, du gehst ins Kloster oder was weiß ich, was du machen kannst. Ja? Aber der Gurt der Sünde zieht sich immer enger, immer enger, immer enger. Mal sehen, wer den längeren Atem hat. Und das geht so weit, bis du vor Atemnot gar nicht mehr realisierst, wer du bist. Der dritte Weg ist der einzige, der funktioniert. Der einzige, der wirkliche Veränderung bringt. Du musst dich retten lassen. Du musst dich retten lassen. Nicht du tust es, sondern Gott tut es für dich und in dir. Und das ist ein Geheimnis. Das ist so unverfügbar. Merkt ihr das? Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Es steht nicht in unserer Verfügungsmacht. Wie geht das denn jetzt? Gib mir mal 5 Schritte. Es funktioniert nicht so. Du musst dich retten lassen. Die Frage stellt sich trotzdem, wie Gott retten wird. Und Gott zeigt auch diesen Weg. Gott zeigt den Weg der Rettung, der Befreiung. Ich weiß nicht, wie du die Geschichte gehört hast, aber ist es nicht so, wir würden denken, warum Gott, muss das denn so grausam sein? Warum müssen denn da so viele Leute sterben? Hätte man da nicht ein paar Diplomaten hinschicken können, ein paar Unterhändler, ein paar Geldgeschenke, Lösegeldzahlung, was weiß ich, und dann hätte der Pharao auch das Volk ziehen lassen? Aber wenn wir so denken, glaube ich, dann erkennen wir Gott nicht richtig. Dann kennen wir Gott noch nicht, denn wir verstehen die Dimension von Sünde nicht. Die Bibel lässt nirgendwo Zweifel daran, dass Gott vollkommen heilig und gerecht ist. Und weil Gott die Vollkommenheit in Person ist, ist jede Abweichung, und wenn sie nur ganz gering ist, jede Abweichung von seinem Willen, von seinem Wesen, egal in welche Richtung, automatisch schlecht. Macht Sinn, ist logisch. Wenn Gott vollkommen gut ist, dann ist alle Abweichung schlecht. Es ist nicht mehr gut. Wenn er das vollkommene Leben ist, die vollkommene Liebe, die vollkommene Gerechtigkeit, die vollkommene Weisheit, dann ist alles andere, was davon abweicht, eben nicht vollkommen und kann nicht mit ihm und bei ihm existieren. Und seht ihr, wir wenden uns vom vollkommenen Leben, von Gott selber ab und wundern uns, dass die Folge davon nicht mehr Leben ist, sondern Tod, Trennung von Gott. Wenn auch auf Raten, aber dann doch trotzdem Tod. Gott ist vollkommen gerecht, das heißt, jede Auflehnung gegen ihn ist Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit fordert immer Ausgleich. Sie verlangt nach Strafe, nach Wiedergutmachung, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und an diesem Punkt, schon hier auf diesen ersten Seiten der Bibel, erscheint eine Frage am Horizont der Weltgeschichte, der Menschheitsgeschichte. Und diese Frage ist eine ganz zentrale Frage, die bis heute viele, viele Menschen umgetrieben haben, unter anderem auch Martin Luther, den ich am Anfang erwähnt habe. Es ist die Frage, wie kann Gott gerecht und gnädig zugleich sein? Wie kann er Sünde bestrafen, gerecht bestrafen und den Sünder retten? Wie geht das? Ohne dass er sich selber komplett aufgeben müsste, was er nicht kann, was er nicht macht, was nicht geht. Wie kann Gott uns befreien und zu seinem Volk machen, wenn wir doch zugleich in Auflehnung gegen ihn leben? oder persönlicher gefragt, wie kann Gott mir gnädig sein und doch selber dabei vollkommen gerecht handeln und bleiben? Und wir kriegen eine Antwort. Wir kriegen eine Antwort im 12. Kapitel. Da heißt es in Vers 21, daraufhin rief Mose die führenden Männer Israels zusammen und gab ihnen folgende Anweisung. Geht und wählt für jede Familie ein Lamm und schlachtet es dann als Passahopfer. Streicht das Blut an den Türpfosten eures Hauses. Bleibt in diesem Haus und wenn ich dieses Blut sehe, dann gehe ich vorüber und verschone euch. Die Antwort auf die Frage, wie Gott uns gnädig sein kann und gerecht bleiben kann, ist das Lamm. Das stellvertretend sterben muss, damit alle, die durch sein Blut gekennzeichnet sind, von der Strafe verschont bleiben. Für die Israeliten, so stelle ich mir das vor, muss das damals ein bisschen merkwürdig gewesen sein. Die kannten Opfer und so weiter, die mochten auch Lämmer, also es war jetzt nicht das Schlechteste. Aber ich glaube nicht, dass sie die tiefe Bedeutung dieser Symbolik, dieses Bildes verstanden haben. Für sie war es in Ordnung, dass sie dadurch gerettet wurden. Aber wir können es besser verstehen. Wir haben das vollere Bild, denn Gott zeigt uns das wahre Lamm. Als Jesus mehrere hundert Jahre anfing, öffentlich zu predigen und zu lehren, da hat Johannes der Täufer, quasi sein Vorgänger, so eine Art Wegbereiter für Jesus, etwas ganz Prägnantes über Jesus gesagt. Jesus lief da lang, Johannes hatte viele Anhänger und Jünger und dann zeigt er auf Jesus vor allen und sagt, seht, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Und als Jesus 3 Jahre später mit seinen 12 Jüngern, und das ist kein Zufall, in Jerusalem das Passamahl feiert, genau dieses Fest, was die Israeliten damals beim Auszug das allererste Mal gefeiert haben und bis heute feiern in Erinnerung an die große Befreiungstat Gottes, als er mit seinen Jüngern zusammensitzt, und dieses Passamahl feiert, sagt er folgende prägnante Worte, die ich euch vorlesen möchte aus Lukas 22. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. In Jesus kommt zusammen, was bis dahin undenkbar gewesen ist. Gott selber lässt seinen erstgeborenen Sohn von den Menschen töten, den, der ohne jede Sünde, ohne jede Ungerechtigkeit oder Auflehnung gewesen ist, der vollkommen gewesen ist, der zu Gott passt. Und damit eröffnet er den Weg zur Rettung. Er handelt vollkommen gerecht und die Strafe für unsere Ungerechtigkeit trifft Jesus. Und in Jesus eröffnet sich uns der Weg raus aus der Gefangenschaft der Sünde. Ihm vertrauen wir, ihm folgen wir an den Ort, wo wir ihn anbeten, sein Kreuz. Willst du ihm auch folgen? Willst du heute neu dein Vertrauen in ihn fassen, ihm folgen, ihm dein Leben geben?